D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Flugzeug, Zug, Jeep. Jetzt gerade im Hintergrund hört man ein paar Affen. Wir reisen heute in der Redaktionskonferenz 20.000 Kilometer von Berlin nach Johannesburg und auch eigentlich nach Kapstadt und dann wieder zurück. Denn in Berlin, also Berlin, Kapstadt, Berlin, diese Reise haben hinter sich Kerstin und Jörg Poppendiek. Hörer von D-Radio Wissen werden verfolgt haben, wie die beiden gereist sind nach Südafrika, denn sie waren bei uns regelmäßig im Programm zu hören, Beiträge von Kerstin Poppendiek. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Hallo. Und warum seid ihr jetzt in Berlin? Ich bin etwas verwirrt. Ich weiß natürlich, warum ihr in Berlin seid, aber ich bin etwas verwirrt. Eigentlich seid ihr ja nach Südafrika gefahren, um darüber zu berichten, über die Reise, aber auch um auszuwandern.
Ja, von daher gibt es auch drei Gründe, warum wir gerade für so einen Kurzurlaub in Berlin sind. Zum einen natürlich nach 8 Monaten Freunde und Familie wiederzusehen, ist toll und wichtig. Also darüber haben wir uns auch sehr gefreut und ist auch immer noch so. Dann haben Freunde von uns geheiratet und zum dritten wollten wir die Sache mit der Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung klären. Und das ist tatsächlich in der südafrikanischen Botschaft in Berlin einfacher als letztendlich in Südafrika. Und das sind die Sachen, weswegen wir hergekommen sind.
Über euren Alltag in Südafrika und über die Reise sprechen wir heute in der Redaktionskonferenz. Mit dabei ist auch Rachel Gessert aus der Online-Redaktion. Ich bin Lena-Lotte Stärk und ihr seid Kerstin und Jörg Poppendiek in Berlin mit dabei. Ich habe mir gerade eben nochmal ausgedruckt eine Afrika-Karte und mir die Reiseroute angeguckt. Und das können wir jetzt vorab nochmal kurz schildern. Das war erst Ägypten. Dann seid ihr in den Sudan gereist, dann folgte Äthiopien, Kenia, Uganda, Tansania, Sansibar gehört zu Tansania, ne?
Genau, ja.
Malawi, Sambia, Namibia, Südafrika.
Ich finde es beeindruckend, wenn ich es einfach jetzt nochmal höre. War eine schöne Reise und ich finde, es klingt auch so.
Ja, das sieht auch ziemlich cool aus. Es ist vor allen Dingen Ostafrika, wo ihr unterwegs wart, ne?
Also, genau, ausschließlich.
So. Schließlich habt ihr euch da so entlang gehangelt. Jetzt seid ihr in, nehmen wir mal an, ihr werdet jetzt in Kapstadt. Wie seid ihr schon eingerichtet? Habt ihr schon eine Telefonnummer? Habt ihr eine Wohnung?
Wir fliegen am Montag zurück nach Kapstadt und ziehen dann am darauf folgenden Tag ein. Also wir haben in den vergangenen Wochen eine Wohnung gesucht, eine möblierte und haben quasi den Mietvertrag schon unterschrieben. Und ja, im September, am Dienstag kommender Woche ziehen wir ein.
Und wo ist jetzt so euer Lebensmittelpunkt? Also wo habt ihr jetzt so Sachen wie, ist euer Koffer im Moment die Wohnung sozusagen?
Ach, der Rucksack, hör auf.
Die Rucksack.
Und ich freue mich tatsächlich so darauf, nach 8 Monaten endlich mal diesen Rucksack auszupacken und in einem ganz normalen, stinknormalen Koffer, weißt du, so Unterwäsche, Kleider, Gedöns, einfach alles einzuordnen, auch zu sehen, was hat man eigentlich? Ich glaube, ganz unten in meinem Rucksack ist noch Sand aus Sansibar drin, weil ich den nie so richtig sauber gemacht habe. Und ich freue mich sehr darauf, so ein ganz normales Leben zu haben, halt nur nicht hier in Deutschland, sondern ein paar Kilometer weiter südlich und in Südafrika. Und natürlich die Stadt, die wir gerade beide am schönsten finden auf der ganzen Welt, Kapstadt.
20.000 Kilometer südlich, ne?
Mhm.
Ungefähr. Und habt ihr in Berlin noch eine Wohnung?
Nee. Okay. Haben wir schon vor der Reise alles aufgekündigt. Wir wollten so wenig wie möglich Fixkosten haben, weil natürlich das Leben auf einer Reise ist günstiger, als in Deutschland zu leben. Aber trotzdem wollten wir so wenig wie möglich normale Festkosten haben. Haben also alles gekündigt, haben Möbel komplett eingelagert und haben damit so ein bisschen einen Haken hinter unserem aktuellen Leben in Deutschland gemacht.
Hochzeiten sind ja dann auch so diese Anlässe, wo man tatsächlich dann nochmal zurückkommt. Ist das komisch, jetzt in Deutschland zu sein?
Nee, gar nicht. Also es war ja tatsächlich so, dass wir unsere Freunde, unsere Familien jetzt lange Zeit nicht gesehen haben. Insofern war das schön und man wurde auch nochmal genötigt und so ein bisschen gezwungen, über die vergangenen Monate zu reflektieren, weil natürlich alle gefragt haben, wie war das denn, was war das Spannendste, was ist immer euch passiert, während ihr da gereist seid. Und insofern ist das zwar stressig, weil man sehr, sehr viele Termine hat, weil man sehr viele Freunde trifft, aber immer auch schön. Man isst gut, man trinkt viel und man redet viel, so wie ihr jetzt auch.
Schade, dass wir nicht trinken können. Das wäre ja
es gibt so tollen südafrikanischen Wein.
Daran wollte ich auch gerade erinnern, ja.
Wir sprechen gleich weiter. Nur noch ganz kurz, fühlt ihr euch jetzt zu Hause in Berlin?
Ja, schon, weil natürlich wir ja lange hier gelebt haben. Also von daher ist es schon, man weiß, wo was ist in der Stadt und man muss sich nicht wie ein Tourist erstmal informieren. Das ist schon so ein bisschen wie nach Hause kommen, klar.
Okay. Ihr habt die Musik heute auch ausgewählt in der Redaktionskonferenz und das erste ist ein Titel, der Feuer im Namen trägt.
Ja, Fire is Low heißt der Song. Ist von Freshly Ground. Wir haben vor 4 Jahren schon mal so eine ähnliche Reise gemacht. Und als wir da in Südafrika waren, haben wir mal ganz viele Leute gefragt, was ist denn so gerade musikalisch? Was müssten wir uns kaufen? Was ist so eine Band, die uns auf jeden Fall empfehlen würdet? Und das war damals immer Freshly Ground, weil so eine besondere Mischung aus typisch afrikanischem Klang, aber auch sehr westlich-europäisch, Pop mit afrikanischen Einflüssen. Und die Bandmitglieder kommen aus Mosambik, Simbabwe, Südafrika, haben jetzt, ich glaube, ihr 3. oder 4. Album rausgebracht. Und daraus ist das Lied, was jetzt kommt.
Freshly Ground heute in der Redaktionskonferenz. Das ist eine Band aus Südafrika und die haben zusammen mit Shakira auch gesungen, ne?
Den offiziellen FIFA-WM-Song. Wacker, wacker. Lief tatsächlich während der WM hoch und runter, dass man es am Ende wirklich nicht mehr hören konnte. Ich glaube, es war in Deutschland auch nicht anders.
Das stimmt. Auch dieses FIFA-WM. Schön, dass du dich noch irgendwie sehr dran hältst.
Ja, sehr wichtig. Sonst gibt es eine Klage an Hals.
Ja, mein 6-jähriger Sohn kann heute noch die Werbespots aufsagen, die im Fernsehen dauernd liefen. Ja.
Es sind wahrscheinlich möglicherweise wirklich sehr viele ähnlich gewesen, ne? Die es im südafrikanischen Fernsehen gab und die wir hier auch gesehen haben. Dann gab es noch den Cola-Song, der auch ziemlich häufig zu hören war, von Kanan, genau. Den es ja schon vorher gab, den Song. Das fand ich ja irgendwie...
Ja, Wayne and Flag.
Genau. Okay, bevor wir weiter über euer Leben in Kapstadt und eure Reise nach Südafrika sprechen, lösen wir jetzt erstmal das Rätsel vom heutigen Tag auf. Ich muss jetzt in meinen Afrika-Karten hier mal wühlen, worum es ging. Es ging darum, dass wir hören gleich Geräusche und man muss den gemeinsamen Nenner erraten, ne, Rachel?
So ist es ganz genau.
Okay, dann machen wir das doch einfach mal.
What is the location?
Step 4, you're fucking out rolling.
That's a direct order. Do it now.
Das Aerobic-Rätsel. Ich habe heute mitbekommen, es gab heftige Diskussionen darüber, ob das nun sehr einfach oder sehr kompliziert war.
Also ich fand es heute ziemlich einfach. Also selbst ich habe die Lösung gleich
Weißt
gehört.
Du was? Ich glaube, das war so einfach, dass manche gedacht haben, das kann doch gar nicht sein. Da muss noch irgendwie was anderes dahinter stecken.
Das kann sein. Aber eine ganze Menge Leute haben auch auf die einfache Lösung vertraut. Und
es war
das
nämlich
Richtige.
Wirklich ziemlich schlicht. Wir haben am Anfang das Meer gehört. Dann wurde ein Radio eingestellt. Dann war eine Mikrowelle zu hören, Funkgeräte und die Laola im Stadion und dann noch Sonargeräusche im U-Boot. Es handelte sich immer um Wellen.
Und ja, das haben eine ganze Menge Leute auch richtig gehört, ja.
Und ein D-Radio-Wissen-Sattelschoner gewonnen.
Ah, sind wir jetzt auf Sattelschoner umgestiegen?
Wir sind jetzt auf Sattelschoner umgestiegen.
Okay, da braucht man auch keine Größe mehr angeben, genau. Das ist sehr praktisch.
Obwohl ich nicht genau weiß, was es so für unterschiedliche Sattelgrößen gibt.
Dann, ja, aber ich glaube, auf die allgemein üblichen Sättel passt das.
Ich ziehe mal.
Greif mal.
Wir sind heute nur zu zweit, wir können gar nicht den Gong schlagen, oder?
Natürlich kann ich den Gong
dann
schlagen.
Bitte schön. Gewonnen hat Lilo Brisslinger. Dankeschön. Frau Brisslinger, bitte schreiben Sie uns noch Ihre Adresse, damit Sie den D-Radio-Wissen-Sattelschoner zugeschickt bekommen.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, ich habe den auch.
Ist gut.
Und der hat schon bei einem Schauer jedenfalls meinen Sattel schön trocken gehalten.
Fahrt ihr Fahrrad in Kapstadt?
Kann man. Allerdings ist diese Stadt sehr bergig und das
wird
sehr schnell sehr, sehr anstrengend. Es gibt in Kapstadt und rund ums Kap allerdings auch eines der größten Freizeiträumen.
Das Größte, wo jeder mitmachen kann.
Genau. Und es ist eine traumhafte Strecke, weil man im Grunde 100 Kilometer immer am Meer entlang fährt. Aber auch sehr, sehr anstrengend. Ich spiele mit dem Gedanken, aber weit bin ich noch nicht.
Irgendwo auf dieser Route, die ihr abgefahren habt, gab es da Menschen, die Fahrrad gefahren sind?
Schon.
Wir sind im Sudan, im Schweden begegnet, der Afrika mit einem, Max hieß er, ja, der Afrika mit einem Fahrrad durchquert hat, und zwar mehrfach.
Genau. Hm. Aber so richtig so Einheimische, die Fahrrad gefahren sind, glaube ich schon. Es waren eher so Klapperräder. Also jetzt nichts, wo man sagt, wow, der fährt aber irgendwie wie Ulle irgendwelche Fahrradrennen, sondern es waren wirklich so ganz einfache, zusammengebaute Fahrräder. Aber es gab es schon, weil natürlich nimmt kein Benzin, wenn du es einmal hast, ist es das günstigste.
In Malawi kann ich mich auch daran erinnern, da gab es eine Strecke, die wir gelaufen sind, aber da hätten wir auch die Möglichkeit gehabt, mit unseren großen Rucksäcken auf ein Fahrradtaxi zu steigen.
Stimmt, die haben dann wie so Polster hinten drauf, da kannst du entweder dein Gepäck hinten drauf machen oder dich aber raufsetzen.
Also so wie man das aus Bilder aus China kennt fast.
Genau, so ähnlich, ja. So ein richtiger Polster sitzt, der hinten so hoch geht, du kannst ihn dann anlehnen, setzt dich dann rauf und dann fährt dich halt der Fahrradtaxifahrer. Stimmt, du hast recht.
Ja, ich wusste, wie schwer ich bin, ich wusste, wie schwer der Rucksack ist und habe mir gedacht, das will ich diesem Fahrrad nicht zumuten. Wir sind dann gelaufen bei 30 Grad und im Nachhinein habe ich mir gesagt, warum haben wir es nicht zumindest mal ausprobiert, aber einer war dann sehr dickköpfig, glaube ich, von uns beiden.
Aber dafür sind wir getrennt, was auch okay war.
Ja.
Und auch aufregend, möglicherweise.
Ja.
Lasst uns kurz über den jetzigen Stand in Kapstadt und eurer Situation da sprechen. Also ihr habt jetzt seid unter anderem auch in Berlin, um bei der Botschaft, also der südafrikanischen Botschaft, die Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen.
Mhm. Genau, die haben wir vorgestern jetzt auch bekommen. Die gilt jetzt quasi schon. Wir dürfen einreisen, dürfen für 3 Jahre bleiben, haben eine Work Permit, eine Arbeitserlaubnis und dürfen uns dort als freie Journalisten dann betätigen, was eben auch nicht einfach ist. Wir haben ungefähr ein Jahr dafür gebraucht mit zahlreichen Anträgen, Bestätigungsschreiben, polizeiliches Führungszeugnis, Ehezeugnis. Sie haben sich unsere Kontoauszüge der vergangenen 6 Monate angeschaut, was auch, wie ich finde, ein unangenehmes Gefühl ist. Und dann das ging, glaube ich, nach Pretoria, der Hauptstadt. Dort hat man dann entschieden, hat einen Stempel drauf gemacht, dann ging das zurück. Es war jedenfalls alles irre aufwendig und jeder, der sich über deutsche Behörden beklagt, dem sei empfohlen, mal mit südafrikanischen Behörden zusammenzuarbeiten.
Wobei, ich glaube, ich habe es einmal mitbekommen, wenn dann Äthiopier versuchen, nach Deutschland zu reisen und eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, ist das auch
nicht besser.
Mehr als kompliziert, glaube ich.
Das ist natürlich was wir so nicht kennen.
Durch unsere europäische Freizügigkeit und weil man mit dem deutschen Pass eigentlich normalerweise das Gefühl hat, dass man immer überall hinkommen kann. Ne?
Ja. Was ja auch auf dieser Reise bei uns bis auf den Sudan überall so war. Wir sind tatsächlich immer, haben an der Grenze angeklopft mit unserem Pass, haben vielleicht mal $50 gezahlt, haben dann aber immer unser Visum bekommen. Allein für den Sudan mussten wir das Visum eben vorher besorgen.
Das hattet ihr dann auch vorher?
Genau, das hatten wir vorher. Das war jetzt auch nicht leicht. Das kostet halt ein bisschen Zeit. Und ich bin halt immer wieder zur Botschaft hier in Berlin gegangen. Aber das kriegt man dann irgendwann auch wenn die nicht sehr begeistert darüber sind, dass man als Tourist und unabhängig auch noch das Land bereisen möchte.
Da gibt es auch kaum Touristen, oder?
Gibt es. Hat den großen Vorteil, dass die Menschen sich sehr freuen, dass man da ist. Was man so als Tourist ja auch nicht kennt. Meistens begegnen einem ja dann doch Menschen eher, sind einem egal.
Skeptisch.
Zurückhaltend.
Ja, skeptisch.
Genau.
Also ja, bei uns auch nicht anders. Also wenn bei uns in Deutschland Touristen rumlaufen, sind wir auch nicht so, dass wir hingehen und sagen, ach Mensch, das ist aber mal schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Sondern man geht dann auf Abstand oder man übersieht sie.
Manche wechseln die Straßenseite.
So schlimm jetzt auch nicht. Aber da war es tatsächlich so, dass man das Gefühl hatte, die Leute freuen sich einfach unheimlich, dass man das Interesse an ihrem Land hat. Weil sie kommen halt nicht so einfach raus. Von daher ist es ja auch für sie eine Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen, andere Kulturen, mit uns Englisch zu sprechen in dem Fall. Also da haben wir uns tatsächlich die gesamte Zeit über sehr, sehr willkommen geheißen gefühlt von den ganz normalen Leuten dort.
Also für mich waren die Sudanesen, zumindest die wir kennengelernt haben, mehrheitlich in Khartoum, da haben wir uns am längsten aufgehalten, die freundlichsten Menschen, die ich auf dieser Reise kennengelernt habe. Und das war wirklich was ich so vorab nicht erwartet hatte, weil natürlich das mein Bild vom Sudan war geprägt von den Schlagzeilen, die wir hier in Deutschland eben aus den Medien kennen. Und die sind durchgängig negativ.
Ich bin ein einziges Mal, ist ja dann schon eine kleine Erfahrung, im Sudan, im Khartoum zwischengelandet und habe nur auf dem Flughafen dann eine Maschine von der Welthungerhilfe neben Vereinte Nationen gesehen und ausgestiegen aus dem Flugzeug. Ich bin weiter nach Addis Abeba geflogen. Ausgestiegen aus dem Flugzeug sind nur so lauter Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Aserbaidschaner, die da bei Ölgesellschaften gearbeitet haben oder so. Und man hatte auch das Gefühl, da stellt jetzt keiner aus, der wirklich nur Leute besuchen will. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, weil internationale Leute gibt's ja schon viele, wahrscheinlich auch in Khartoum, die dann da arbeiten.
Ja, aber eben keine, die mit einem großen Rucksack auf den Schultern durch Khartoum laufen, kein Arabisch sprechen und vielleicht manchmal auch ein bisschen dumm aus der Wäsche schauen und ganz klar so aussehen, als bräuchten sie Hilfe, die wir in großen Teilen auch gebraucht haben. Beispielsweise muss man sich als Tourist im Sudan innerhalb von 3 Tagen in der Hauptstadt als Tourist registrieren lassen im, jetzt haltet euch fest, Alien Registration Office. Und die haben es uns nicht einfach gemacht. Sie sprachen so eine Art Englisch. Also mein Englisch ist nicht gut, aber deren Englisch ist noch schlechter. Das war wirklich schwierig. Wir haben 3 Tage gebraucht, um uns zu registrieren und haben es letztlich auch nur geschafft, aufgrund der Hilfe von Freunden, die wir dann mittlerweile schon in Khartoum hatten, die dann auf Arabisch vermittelt haben und quasi für uns gebürgt haben. Ansonsten, ich weiß nicht, wie wir das geschafft hätten. Also mir standen da wirklich...
Was wäre sonst passiert?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vermutlich hätten sie uns aus dem Land ausgewiesen. Aber wenn man das Land wiederum verlassen will, wie wir beispielsweise dann in Richtung Äthiopien, braucht man eben neben der normalen Registrierung als Tourist auch noch eine Travel Permit, eine Reiseerlaubnis. Und von der, die wiederum besorgt man sich bei einem anderen Ministerium. Man läuft also, ich glaube, wir waren eine Woche in Khartoum und haben, ja, die abends waren wir in Shisha-Bars mit Freunden und haben getrunken und tagsüber waren wir in Ministerien und haben in Behörden und haben gewartet auf irgendwelche
Erlaubnisse. Wo habt ihr die Freunde denn dann getroffen? Im Ministerium auf dem Gang oder?
Nee, tatsächlich, es gibt ja Internet ja auch im Sudan. Und das Internet tatsächlich macht die Welt viel, viel kleiner, wie ich finde. Es gibt so eine Seite, die nennt sich Couchsurfing. Da kann man sich anmelden. Wenn man selber zum Beispiel eine Couch zur Verfügung stellen will, kann man sagen, hier, ich wohne da und da. Ich würde gerne Leute aufnehmen für eine bestimmte Zeit. Meistens sind das so 3 Tage maximal. Oder andersrum, man sucht irgendwo, wenn man irgendwo hinfährt, ein Bett. Und so war das im Sudan gewesen. Jörg hatte über Couchsurfing eine Französin kennengelernt, die an der Uni von Khartoum unterrichtet. Und bei der haben wir geschlafen. Und in Khartoum ist tatsächlich so, dass die Couchsurfing-Szene sehr, sehr engagiert und sehr rege ist. Und da sind wir reingekommen und hatten mit einem Schlag irgendwie 15 Freunde, mit denen wir auch heute noch Kontakt haben. Und das war wirklich großartig. Also das Internet macht Reisen, finde ich, viel einfacher mittlerweile.
Und was hat die Französin da gemacht in Khartoum?
Die hat unterrichtet. Die war richtig Lehrerin für Französisch an der Uni.
Okay.
Also wir haben beispielsweise auch durch einen der Couchsurfing-Freunde in Khartoum, der uns vermittelt wurde, den wir auch nur eine halbe Stunde zum Tee trafen, der hat uns eingeladen zu einer Hochzeit im Sudan, sodass wir dann plötzlich am Tag danach, und das war nun, wir sind mit Rucksäcken gereist, ich hatte kein Smoking dabei und nicht mal ein Jackett. Das sauberste, was ich hatte, war, glaube ich, ein weißes T-Shirt, weil das noch der Anfang der Reise war. Und plötzlich wurden wir eingeladen auf eine Hochzeit und waren eben am Tag danach auf einem riesengroßen Fest mit 1000 sudanesischen Gästen, Bands, Kamerateams, die das Ganze gefilmt haben und ja, das war spannend zu sehen, alles sehr schick, sehr schön, nur das Essen war eher dürftig, das war auf so Papptellern eingeschweißt, ganz schlechtes Essen, was schade war, weil es ja irgendwie auch zu einem guten Fest dazugehört, aber es war schon spannend und ja, höchst unterhaltsam und das eben auch nur aufgrund der Tatsache, dass wir eben in diese Couchsurfing-Community da reingekommen sind und die überbordend freundlich und hilfsbereit waren. Aber eben auch Menschen, die wir getroffen haben, die wir nicht über Couchsurfing kennengelernt haben. Also beispielsweise mussten wir noch ägyptische Pfund eintauschen im Sudan, was sich als sehr schwierig erwies. Und da sprach uns jemand in einer Bank an, auch ein Kunde, und meinte, ich kann euch helfen, das Geld zu tauschen. Und es war ein Geschäftsmann, der es eigentlich selber eilig hatte, weil er noch auf einen Termin musste. Und der ist wirklich bei 35 Grad eine Dreiviertelstunde mit uns durch Khartoum gezogen. Auch eine sehr staubige Stadt, weil es am Rande der Sahara ist. Und es war wirklich anstrengend. Und er ist mit uns von einer Bank zur nächsten oder zu einer Wechselstube. Und wir haben versucht, das Geld zu tauschen. Und das einfach nur, weil er uns helfen wollte, weil er sich gefreut hat, dass Touristen in seinem Land sind und er wollte sie ihm ja nicht hilflos sich selbst überlassen.
Und die anderen Couchsurfer, waren das dann auch häufig Leute, die nicht aus dem Sudan stammen, sondern da leben dann?
Das waren mehrheitlich Sudanesen.
Ja. Okay.
Eigentlich nur. Also wir hatten noch eine Studentin getroffen, die aus Köln kam.
Da habt ihr auch einen Beitrag drüber gemacht.
Ne?
Genau, da auch nochmal der Hinweis, wer diese Beiträge, die Kerstin für uns gemacht hat, nachhören möchte. Das kann man natürlich, wenn man zum Beispiel Poppen, die glaube ich bei uns einfach in die Suchmaske eingibt, habe ich gerade eben mal geguckt.
Genau, in der Hörbar können Sie fast alle Beiträge finden, wenn Sie da Poppen Diek eingeben in die Suchmaske. Wir haben auch auf unserer Seite D-Radio Wissen unter dem Artikel Redaktionskonferenz auch schon einiges verlinkt, wo Sie sich dann weiter durchklicken und durchhören können.
Und da war das im Sudan eben eine Studentin, die einzige ausländische Studentin, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Zu dem Zeitpunkt war sie die einzige. Mittlerweile ist sie wieder zurück in Köln. Wir haben immer noch Kontakt mit ihr und sie sagt auch, dass sie es sehr, sehr vermisst, dass sie ihre Freunde da vermisst. Es hat ihr super gefallen und sie würde auch jederzeit wieder dahin gehen.
Das ist ja ein muslimisch geprägtes Land, der Sudan.
Mhm.
Ihr habt gerade eben gesagt, ihr seid dann abends trinken gegangen. Was habt
ihr
dann
getrunken? Ich durfte das tatsächlich nur, weil ich Ausländer war. Einheimische Frauen dürfen abends nicht weg. Die müssen tatsächlich zu Hause bleiben und trinken. Na klar, im Sudan offiziell gibt's keinen Alkohol. Also da trinkt man halt dann Cola.
Also es gibt tatsächlich keinen Alkohol. Aber wie in jedem Land, also wie bei allen Vorschriften, gibt es natürlich Menschen, die ja Mittel und Wege finden, diese zu umgehen. Aber mir ist im Sudan kein Bier, kein Schnaps begegnet irgendwo. Also das heißt, wenn wir abends was trinken waren, dann war das ja Wasser, Cola, Fanta, Tee, ganz viel Tee und eben wir haben dann Shisha geraucht. Aber da beispielsweise ist es auch so, was Frauen anbelangt, normalerweise ist es so, dass Frauen im Sudan, ja, dass es nicht gern gesehen wird, wenn sie Shisha rauchen, also diese Wasserpfeife. Und das
wo dann nur ganz normaler Tabak drin
genau.
ist eigentlich.
Genau,
ne?
Ja.
Also
und
ihr
das,
habt dann nicht
nichts mit Drogen.
Parfümierter Tabak, Apfelgeschmack, Kirsche. Und ich finde es sehr lecker. Aber dass beispielsweise Barbesitzer müssen, wenn eben in ihrer Bar auch Frauen rauchen dürfen sollen, dann müssen die eben eine extra Lizenz dafür zahlen. Und das zeigt schon, wie schwer man es Frauen in diesem Land macht.
Fandst du das komisch, Kerstin? Also einerseits dann so das Gefühl zu haben, dass man das sehr mag, die Leute total mag. Du hast das uns auch geschrieben, das war so das Land, wo du wirklich die Leute am freundlichsten fandest. Und dann gleichzeitig so ein System zu spüren, wo du ja wahrscheinlich nicht gerne leben würdest.
Nee, tatsächlich, also es ist wirklich befremdlich. Es hat jetzt weniger damit zu tun, dass ich eine Frau bin, sondern generell mit den ganzen Eigenarten, die Leute dort haben oder auch diese ganze Überwachung. Also wir hatten da auch einen Radiosender besucht, um uns einfach mal anzugucken, wie arbeiten so die Kollegen. Und auch die unterliegen einer ganz krassen Zensur. Also die dürfen nicht einfach sagen, was immer sie wollen. Und es wird alles komplett durchgehört. Sogar die Musik ist zensiert. Also wenn da irgend bestimmte Worte drin vorkommen, wie Sex oder so, dann dürfen diese Songs nicht gespielt werden. Auch wenn sie auf Englisch sind und aus den Staaten kommen, ist das nicht erlaubt. Das ist einfach ja eine Art von Leben, das ich nicht kenne und das ich auch tatsächlich nicht leben möchte.
Wie lange wart ihr da? Eine Woche, ne?
Ungefähr eine Woche, ja.
Okay. Wir sprechen gleich weiter in der Redaktionskonferenz über eure Reise, auch über das Leben jetzt in Kapstadt. Sicher werden wir es nicht jedes Mal schaffen, so lange über ein Land zu sprechen, sonst müssten wir die Sendezeit verlängern. Bei eurer
wir haben damit kein Problem.
Das glaube ich auch. Also könnte man das jetzt irgendwie Ägypten, Sudan, Äthiopien, Kenia, Uganda. Äthiopien würde ich ja auch stundenlang noch mit euch mitreden, aber das wird dann, glaube ich, da war ich auch zweimal. Das wird dann so ein bisschen langweilig für die Zuhörer möglicherweise. Jetzt hören wir erst noch Musik, dann kommen die Nachrichten und die nächste Musik ist Last Night.
Von Uju. Uju ist ein Wort Zulu, eine der 11 offiziellen Sprachen in Südafrika, heißt Honig. Und die sind gerade so ein Geheimtipp. Die haben 8 Jahre für ihr Debütalbum gebraucht, ist gerade rausgekommen. Sind total jung und sprechen so mit sehr engagierten, auch teilweise politischen Texten so die Mid-20er an. Und sind gerade so ein Geheimtipp, haben gerade ihr Debütalbum rausgebracht und daraus jetzt der Song Last Night.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Lena Lotte Stärk, Rachel Gessert aus der Online-Redaktion. In Berlin sind Kerstin und Jörg Poppendiek uns zugeschaltet, die von Berlin nach Kapstadt gereist sind und dort auch demnächst oder gerade ihre Zelte aufschlagen. Und jetzt im Studio ist auch Dominik Schottner von den Nachrichten. Es ist September. Langsam deutet sich an, der Herbst beginnt. Ist das Sommer doch vorbei, Dominik?
Hallo erstmal, ja. Oh. Das halt. Ich hoffe sehr, dass es vorbei ist, weil wir in den vergangenen Wochen, 3-4 Wochen waren es etwa, immer wieder ziemlich geschwommen sind, was Themen anging und dann eben auch viel mit reingenommen haben in die Nachrichten, was wir sonst nicht machen würden. Meinungsäußerungen, Vorankündigungen, Verlaufsberichterstattung, auch zu Herrn Sarrazin zum Beispiel, was wir in normalen Zeiten wahrscheinlich ganz souverän ignorieren würden. Also normal außerhalb des Sommerlochs. Und jetzt scheint es aber so, dass es langsam wieder bergauf geht.
Das hat der Tag heute auch gezeigt, oder?
Das hat der Tag heute so ein bisschen schon gezeigt, was ich gestern schon angedeutet hatte, nämlich dass Karstadt einen neuen Eigentümer bekommt, hat sich nun heute auch offiziell ganz letztinstanzlich bestätigt. Und zwar hat das Amtsgericht in Essen den Insolvenzplan für das Unternehmen gebilligt und deswegen kann Karstadt von einem Herrn Berggrün jetzt schuldenfrei weitergeführt werden. Und er möchte also die 120 Filialen, wie wir gerade auch nochmal in den Nachrichten gehört haben, und die rund 25.000 Arbeitsplätze erhalten. Dafür pumpt er 70 Millionen Euro in das Unternehmen.
Wer kommt der nochmal?
Das ist ein amerikanisch-deutscher Unternehmer, wird er immer genannt. Seine Familie ist ursprünglich aus Deutschland und er ist, glaube ich, aufgewachsen in den USA. Und daher wird auch sein Name, sein Nachname mit UE anstatt mit Ü geschrieben. Berggrün. Okay. Und der freut sich wahnsinnig, hat er gesagt, über diesen Abschluss. Ich schätze mal die 25.000 Beschäftigten genauso.
Das war ja jetzt auch wirklich was über Monate und uns beschäftigt hat.
Genau, das heißt also, wir können weiterhin bei Karstadt einkaufen, auch unter dem Namen. Ein zweites Thema, das jetzt gerade ganz frisch reingekommen ist, was auch schon so ein bisschen gegärt hat in den vergangenen Monaten und jetzt in der vergangenen Woche eben noch ein bisschen mehr ist. In Belgien haben sich die Parteien nicht einigen können, eine neue Regierung zu bilden. Der vom König eingesetzte Vermittler hat ihn schon vor wenigen Tagen gebeten, ihn von seinem Amt zu entbinden. Da hat der König Albert II. Gesagt, das macht er nicht. Er soll es doch bitte nochmal probieren, der Herr Di Rupo. Der Herr Di Rupo hat es dann nochmal probiert, er selber ist französischsprachig und hat es mit den Niederländischsprachigen von der Partei N-VA nochmal versucht, mit denen also zu verhandeln. Und am Ende sind die Gespräche daran gescheitert, dass man sich nicht einigen konnte, wie man die einzige zweisprachige Region des Landes, nämlich die Hauptstadt Brüssel, finanzieren soll. Daran ist am Ende wohl das Gespräch gescheitert und heute Abend, im Verlauf des Abends, gibt es dazu noch mehr. Kurz vor der Nachrichtensendung um 7 kam dann noch rein, dass auch in den Niederlanden jetzt die Gespräche zur Bildung einer Regierung aus Christdemokraten und nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, Christdemokraten und Rechtskonservativen gescheitert sind. Mhm. Dazu kam aber jetzt noch nicht allzu viel. Da werden wir das noch beobachten.
Benelux. Aber in Belgien ist das ja wirklich jetzt, glaube ich, das zweite Mal schon nach der Wahl, also der zweite Versuch, eine Regierung zu bilden, wo es gescheitert ist und sich langsam das Land so scheinbar auflöst.
Also gewählt haben sie im Juni, genau. Und seitdem,
vergangenes Jahr war das auch schon mal.
Genau, damit Herrn Leterme, dessen Regierung ist an diesem Streit über Brüssel auch schon mal, wie es im Nachrichtendeutsch immer heißt, zerbrochen. Die sind aber nach wie vor geschäftsführend im Amt. Also die Belgier haben eine Regierung und ja auch eine Fußballnationalmannschaft, wie heute Abend zu sehen sein wird. Genau, darüber werden wir zum Beispiel nachher noch berichten.
Über das Spiel
Deutschland gegen Belgien. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist heute im Laufe des Tages, ist eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde vom Magazin Wirtschaftswoche und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, die ergeben hat, dass sich die Wirtschaft in den Ostbundesländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, dynamischer entwickelt als im Westen. Mhm. Und allerdings geht es da nur um die Jahre 2006 und 2010 im Vergleich und insgesamt im absoluten Vergleich seien sie nach wie vor hinter den ganzen Westländern und Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg belegen da die vorderen Plätze. Mit anderen Worten, es hat sich irgendwie da noch nicht alles geändert, aber es gibt Anzeichen, dass es da auch nach vorne geht.
Zwischen Armenien und Irland steht es übrigens 0-1 oder das Spiel ist schon zu Ende. Kasachstan, Türkei 0-2, EM-Qualifikation heute. Andorra, Russland 0-1, Färöerinseln, Serbien 0-0.
Das ist spannend.
Mhm. Färöer, Serbien, ne?
Also da bleiben wir auch am
Ball.
Danke. Am Drücker. Am Slot, wie es bei der größten Nachrichtenagentur heißt. Ja, das wird später kommen. Das Spiel fängt, glaube ich, um 8 an oder um 8:30 und dann werden wir das in den Nachrichten um 10 oder um 11 spätestens dann auch drinnen haben. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir nicht mehr mit langweiligen Themen à la Sarrazin genervt werden in den nächsten Wochen. Das ist ja schon traurig genug, dass dieser Mann die Schlagzeilen so beherrscht hat.
Wir haben das ja auch aufgenommen bei uns im Programm, aber auf eine andere, es gab keinen Zitatenstreit, sondern eine statistische Analyse dieses Buches zum Beispiel.
Das finde ich ja mal ganz gut, dass sich da mal jemand überhaupt mit dem Inhalt dieses Buches auseinandersetzt. Mhm. Also es sind irgendwas 570 Seiten oder so hat das Ding, aller Ehren, wer das durchackert. Was ich aber besonders gut fand, dass wir einen Forscher, einen fast namensgleichen Forscher zu dem Thema hatten, der Herr Sarrazin. Das fand ich schon sehr gut. Ja. Hat mir gut gefallen.
Vielen Dank, Dominik, für die Informationen in das Nachrichtengeschäft von heute. Wie verfolgt ihr Nachrichten aus Südafrika, wenn ihr jetzt in Deutschland seid, oder macht ihr das gar nicht?
Momentan ist es, glaube ich, ja eher schwierig, weil wir tatsächlich so viele Termine uns selber reingedrückt haben, dass wir nicht so richtig dazu kommen. Man guckt natürlich, ob irgendwas grob passiert ist. Momentan wird viel gestreikt in Südafrika, was sich ja vor der WM schon so ein bisschen abgezeichnet hat. Aber bei mir ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gezielt nur nach Nachrichten aus Südafrika suche. Ist ja auch immer spannend zu gucken, was eigentlich in Deutschland gerade passiert.
Ich habe gerade eben nämlich nochmal geguckt. Also über die Agenturen lief dann auch gestern tatsächlich der Hinweis, dass VW und BMW und auch Daimler wegen der Streiks in der Zuliefererindustrie in Südafrika die dortige Fahrzeugproduktion gestoppt haben. Das ist im Moment so ein Thema, was bei uns überhaupt ankommt in Deutschland aus Südafrika. Mhm. Dann der Hinweis, Südafrika will ab Januar wieder Simbabwe ausweisen, und berichtet worden ist auch über die Vorfälle in einer Goldmine in Südafrika, wo auch die Familien von Zuma und Mandela irgendwie wohl mit beteiligt gewesen sein sollen. Also solche Sachen über diese Figuren, das interessiert, glaube ich, die Leute hier. Also die Persönlichkeiten. Aber ansonsten, ich meine,
jetzt... Fällt dir bei dieser Berichterstattung ein roter Faden auf? Das sind alles negative Geschichten.
Ja, das stimmt. Das sind natürlich jetzt auch Nachrichten, ne? Also,
aber so ist es eigentlich. Also so zumindest ist es mir oft aufgefallen, dass in den deutschen Massenmedien zumeist Geschichten aus Afrika immer ja so einen negativen Beigeschmack haben. Krisen, Korruption, Krieg, AIDS oder eben sehr klischeebeladen.
Unglaublich wie Fußball.
Genau,
oder also gerade wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe es gerade eben mal gemacht in den Nachrichten, also da, wo die ganzen Agenturen zusammenkommen, habe ich einfach nur Südafrika eingegeben, und der größte Teil war dann irgendwie, weil es nur nach diesem Schlagwort war, irgendwie Sachen, die mit Fußball in Bezug standen, weil immer noch die WM sozusagen mit erwähnt wurde.
Ja, aber es war, glaube ich, schon so, dass aufgrund der WM natürlich die Menschen sich einfach viel mehr für Afrika interessiert haben. Aber ich weiß nicht, wie zum Beispiel jetzt, so nach der WM wieder ist. Weißt du, ob man quasi wieder jeder zu seinen klischeebeladenen Vorurteilen geht und sagt im Zweifelsfall, Südafrika ist ein schönes Urlaubsland, aber ansonsten, wir hatten auch im Vorfeld unserer Reise ganz viele Leute, die gesagt haben, dass Afrika ja wirklich auch ein wunderschönes Land ist.
Afrika ist ein tolles Land. Mhm, ne?
Genau, ja. Also was so Leute, die sich auch gar nicht so richtig damit beschäftigen, wo ich auch so ein bisschen uns tatsächlich als Journalisten auch so ein bisschen, ja, die Schuld zuschiebe, klingt jetzt dramatisch, aber ich glaube auch, dass das auch was ist, was wir in den nächsten Monaten versuchen anzugehen. Einfach auch so ein bisschen ein anderes Bild von Afrika zeichnen zu dürfen, als das, was es oftmals jetzt in den Massenmedien gibt.
Und damit fangen wir jetzt mit einem musikalischen anderen Bild an. Ihr habt uns eure Musikwünsche geschickt. Wisst jetzt nicht immer genau, was wir auflegen haben, aber es ist jetzt ein Lied, was, glaube ich, Shojolosa heißt.
Ja, das war tatsächlich ganz großes Thema, war ja in Deutschland auch während der WM die Vuvuzelas, oder? Oh, total nervig, diese Tröten. Dabei haben gerade Afrika und vor allem natürlich auch Südafrikaner einen unglaublich großen Musikschatz. Also die singen total gerne, sie haben tolle Lieder. Und wenn man ein Lied während Spielen der WM gehört hat, dann war es Shosholoza. Ist so, ich glaube, das berühmteste und bekannteste Lied in Südafrika. Ist sowas wie ein Volkslied, gibt's auch von unglaublich vielen Musikern schon gesungen und von Bands, und in der Variante von Overtone. Die wiederum haben den Soundtrack gemacht für Invictus, den Film von und mit Clint Eastwood, wo es ja um Rugby ging und so. Und der hat diese Band entdeckt mittlerweile. Die kommen aus Südafrika, kommen aus Kapstadt. Mittlerweile leben die aber bei ihm und seiner Frau in den Staaten. Und die bringen die in den Staaten gerade unglaublich raus. Und das sind Jungs, die nur mit dem Mund auch sämtliche Instrumente, was so klingt,
Beatbox,
wie Instrumente nachmachen. Genau, ist alles a cappella, und von denen ist dieses Shosholoza.
Shosholoza. Und das wird wirklich im Stadion dann auch gesungen?
Ja.
Aber es ist tatsächlich bei allem guten Willen selten mehr angekommen, akustisch zumindest, als die Vuvuzela. Deshalb habe ich das leider
das
verpasst.
Das hätte ich viel lieber gehört.
Ja, das waren auch tatsächlich nur wenige Spiele, wo das so gemacht wurde. Ich war in Bloemfontein, als das letzte Gruppenspiel Südafrika gegen Frankreich gespielt hat. Und da war es leider vor dem Anpfiff zu hören. Und dann werden eben die Vuvuzelas auch nicht geblasen, sondern man nimmt sie so als ja Winkinstrument, als würde man winken. Das sieht dann auch noch schön aus, also von der Choreografie.
Sie sind vielseitig einsetzbar.
Absolut. Übrigens auch, wie ich mir von jungen Musikern habe bestätigen lassen, als die nennen es To Funnel, das um quasi.
So ein Trichter.
Ja, da wird dann Alkohol oben reingegossen und dann ist man genötigt, quasi das schneller zu trinken, als man es eigentlich vorhat.
Die Mallorca-Variante vom Sangria in Südafrika.
Ja. Mhm.
Auch in ähnlichen bunten, lustigen Farben wahrscheinlich.
Mhm. Genau.
Wann wart ihr das erste Mal in Südafrika? Das war ja schon vor eurer Reise jetzt dieses Jahr.
Ja, ich war das erste Mal in Südafrika im Jahr 2000. Ein Freund von mir, das war wirklich großer Zufall, hat in Südafrika gearbeitet und ich habe ihn besucht von meinem ersten verdienten Geld während der Semesterferien, als ich in Berlin studiert habe, habe ich ihn dann besucht. Und ja, habe mich, also ich will jetzt nicht sagen, wie viele andere sagen, ich bin angekommen und bin auf der Gangway nach unten gelaufen und ich wusste, dies ist mein Land.
Das ist dein Boden.
Ja, das ist mein Boden. Ich habe den Boden noch nicht geküsst, aber ich bin 3 Wochen durchs Land gefahren und es hat mir gefallen. Ich war dann quasi in allen darauf folgenden Semesterferien immer wieder in Südafrika oder im südlichen Afrika, ja, weil es mir gefallen hat, weil es mir immer noch gefällt, weil es mich begeistert und Kerstin, Gott sei Dank, mittlerweile auch.
Du hast mich infiziert. Ich war 2006 das erste Mal da. Wir sind 2006 schon mal von Uganda, was so Mitte Afrika ist, nach Südafrika gereist, auch wieder Richtung Süden und die Ostküste runter. Von daher sind wir Wiederholungstäter. Und da war ich das allererste Mal in Südafrika und seitdem jedes Jahr wieder da gewesen.
Hat die WM das Land verändert?
Ich hoffe, um ganz ehrlich zu sein. Sport, Fußball hat ja aufgrund der WM irgendwie auch das Land zusammengebracht, was man, finde ich, auch schon vorher gemerkt hat. Wir sind angekommen in Südafrika am Ende unserer Reise Anfang Mai. Da waren es noch mindestens 6 Wochen vor der WM. Und da hat man schon gemerkt, wie groß die Begeisterung ist und wie eben auch Schwarz und Weiß sich gemeinsam auf dieses Event gefreut haben. Das war quasi identitätsstiftend. Ähnlich wie bei dem Film Invictus 1995, wo es um die Rugby-WM ging. Von daher würde ich das schon bestätigen. Wie siehst du das?
Ja, es ist halt auch so ein bisschen so ein Bumerang. Durch die WM und die viele, viele Berichterstattungen über Südafrika hat sich natürlich auch das Bild der Leute im Ausland Südafrika betreffend geändert. Diese Leute sind neugieriger geworden, haben sich mehr mit dem Land beschäftigt und natürlich hoffen auch die Südafrika, dass dadurch mehr Touristen ins Land kommen. Also es geht halt so hin und her. Und ich weiß auch, unsere Eltern haben uns jetzt gerade besucht vor einem Monat und die kamen auch an und sagten, so sieht's hier aus, das ist ja richtig toll und wollen nächstes Jahr wiederkommen. Also ich glaube, von daher hat die Weltmeisterschaft sowohl Südafrika als auch einfach uns alle so ein bisschen verändert.
Wir haben das ja gar nicht mitbekommen. Ich würde gerne auch eine Frage stellen, weil wir waren ja während der WM in Südafrika und haben die deutsche Medienberichterstattung gar nicht wahrgenommen. Wir haben das nur vor Ort miterlebt. Wie hat man das denn in Deutschland gesehen? War das ein Erfolg? Hat man positiv über die Organisation vor Ort gesprochen?
Ich glaube schon, dass man das so im Großen und Ganzen ganz positiv gedeutet hat, dass es immer so eine kritische Berichterstattung natürlich auch begleitend gab. Es gab ja auch die Streiks von diesen Sicherheitsbeamten.
Ja,
das waren ja keine Beamten, sondern von diesen Firmen, die beauftragt wurden. Das wurde ziemlich genau beobachtet. Ich fand schon zum Teil manchmal so ein bisschen dieses Klischee auch bemüht worden von Südafrika, wofür aus meiner Empfindung aber auch zum Teil die Organisatoren oder diese Inszenierung dann selber schuld, weil wenn ich an dieses Eröffnungskonzert erinnere, was so 2 Tage vorher, glaube ich, war, wo dann immer so mit so einem ganz großen Pathos irgendwie Afrika tatsächlich die Welt willkommen geheißen hat. Also auch dieses, dass man sich so als den Fürsprecher für so einen sehr komplizierten und gesamten Kontinent da so dargestellt hat.
Aber gerade, weil du sagst, dieses Konzert, das war tatsächlich für die Leute in Südafrika ein riesengroßes Ding. Weil für uns in Europa oder in Deutschland sind Stars aus den Staaten was ganz Normales. Peter Gabriel, habe ich gerade wieder gesehen, kommt nach Deutschland. Das ist für uns nichts Außergewöhnliches. Aber die wenigsten wirklichen Weltstars fahren ja nach Südafrika.
Ja.
Und für die waren so Black Eyed Peas, war der Hammer. Also wir waren bei diesem Konzert auch gewesen. Mhm. Und das war wie in so einem Stadion gewesen.
Es war in Soweto im Orlando Stadium.
Genau. Und ich stand auf den Rängen und es hat wirklich alles vibriert. Ich dachte, oh mein Gott, wenn jetzt hier irgendwas passiert und es einbricht, weil die Leute so abgegangen sind bei der Musik, weil natürlich war das für sie was, wo sie dachten, wer weiß, ob wir das jemals nochmal erleben dürfen, die Black Eyed Peas in Südafrika.
Es war letztlich ähnlich, nur anders wie
2006 bei uns. Nee,
ja,
genau.
Wie im Sudan. Die Leute waren froh, dass plötzlich quasi, ja, tatsächlich die Welt plötzlich nach Südafrika kommt. Wir waren eine Woche vor Beginn der WM bei einem Testspiel und sind quasi durch Soweto gefahren zum Stadion. Und da standen die Muttis im Nachthemd mit ihren Kindern auf dem Arm und haben quasi die Fußballfans begrüßt. Da war halt eine Begeisterung und eine Freude. Und auch wir wurden angesprochen von südafrikanischen Fans. Und was seid ihr wegen nur aufgrund der WM hier? Und haben gesagt, ja. Und haben sonst willkommen geheißen und gesagt, wie toll es ist, dass wir da sind. Also man hat gemerkt, dass die Menschen auch stolz waren oder sind auf ihr Land. Und ich finde, darauf können sie stolz sein, so wie sie die WM organisiert haben.
Also das war, glaube ich, schon so ein Tenor, der dann irgendwann weg war. Diese ewige Sicherheitsdiskussion, das hat man dann überhaupt nicht mehr besprochen. Ne? Das war irgendwie so komplett weg.
Ja, ich erinnere mich noch im Vorfeld, dass ja wirklich ernsthaft überlegt wurde, geht das überhaupt? Werden da überhaupt Leute hinfahren? Ist das nicht viel zu gefährlich? Und ja, und als dann so nichts passierte und nichts passierte und nichts passierte, fing man dann irgendwann an, etwas zu relaxen und zu sagen, okay, da wird jetzt doch nicht jeden Tag hunderte Leute totgeschlagen und das etwas wieder auf das Alltägliche zurückzukommen. Aber
ich fand den Fußball halt so schlecht, deshalb habe ich das irgendwie in der Zeit, sagen wir mal zumindest in der Vorrunde, das war wirklich eine grottenschlechte WM, also bis, zu teilen zumindest. Was mich aber noch interessiert zu der dieser Integrationsleistung, die ihr angesprochen habt, wenn ich das richtig gesehen habe, waren aber ja tatsächlich in der Mannschaft vor allen Dingen Schwarze,
es gibt nur einen weißen Spieler,
genau.
Matthew Booth.
Genau.
Der auch tatsächlich so ein kleiner Popstar, so der David Beckham Südafrikas ist. Der ist auch noch verheiratet mit einem Model.
Schwarz.
Schwarzen Model, ja. Also von daher, die hast du während der WM auch auf allen möglichen Zeitungen gesehen, auf Magazinen und so.
Achso, der hat auch so einen Glatzkopf, ist das, ne?
Genau, ja. Mhm. Sehr markantes Aussehen.
Und groß ist er irgendwie, über 1,90 oder so, was für einen Fußballer jetzt auch eher selten ist. Das heißt, er sticht in mehrfacher Hinsicht hervor. Ich glaube, dass die Weltmeisterschaft tatsächlich auch diesen, das wird sich auch, das, ich glaube, die Mannschaft wird sich auch verändern, auch wenn die weißen Südafrikaner in Südafrika die Minderheit sind. Ich glaube, dass durch die Begeisterung, die da jetzt auch im Land ausgebrochen ist für den Fußball, dass viele weiße Schüler in den Schulen jetzt vielleicht, wenn sie sich entscheiden können, eben nicht mehr Cricket spielen oder Rugby, sondern eben Fußball.
Was auch die normalen Sportarten sind, ne? Also Cricket und Rugby sind so die Sachen, wo auch Südafrika in der Welt mitspielt sozusagen.
Genau, ja.
Aber was eben so ein bisschen aufgeteilt ist, ne? Das habe ich von einem anderen Gast, der auch Südafrikaner war, den wir hier mal hatten, gelernt, dass es so klassisch, also Rugby die weiße Sportart ist und Fußball die schwarze.
Mhm. Genau.
Genau.
Mhm.
Das vermischt sich aber eben. Das hat sich 1995 vermischt, eben als der Rugby World Cup in Südafrika war und Südafrika auch gewonnen hat, diese Weltmeisterschaft. Und alle hatten natürlich auf das zweite Wunder gehofft und hatten gehofft, dass Bafana die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gewinnt. Da kam es eben dann dazu, dass sich eben auch nach dem Ende der Apartheid mehr und mehr Schwarze für diesen eigentlich weißen Sport begeistert haben. Und so wird es jetzt, so sagen zumindest Beobachter, wird es jetzt auch mit dem Fußball sein, eben, dass eben zunehmend auch weiße Kinder anfangen, Fußball zu spielen, in Fußballvereinen mitzuspielen und dass man es eben nicht mehr ganz klar sagen kann, Fußball ist in Südafrika allein ein Sport der Schwarzen oder eben Cricket oder Rugby ist allein ein Sport der weißen Südafrikaner.
Was mir auch noch aufgefallen ist so in der Berichterstattung, war natürlich, dass man sich sehr konzentriert hat auf diese großen alten Helden, also auch über das Konzert, über was wir schon gesprochen haben, wo dann Desmond Tutu ja, glaube ich, auch mit da war und auf der Bühne so wie ein, also wirklich unglaublich
aufgekratzter,
unglaublich aufgekratzter kleiner Kerl, der da rumgehüpft ist und so. Und dann natürlich Nelson Mandela, der ja dann, weil seine Enkelin war das, glaube ich, ne? Mhm. Die gestorben,
nach dem Konzert gestorben ist,
der sich dann so zurückgezogen hat, aber der immer wie so ein Geist darüber schwebte. Und das, darauf hat man sich fokussiert. Und wenn dann der, was ist Zuma, ist der Ministerpräsident oder
der Präsident
des Landes auftauchte, wo man ja eine ganz andere Wahrnehmung mittlerweile hat. Also dieser neuen politischen Klasse nicht wirklich traut.
Ja, die haben auch, also Zuma hat ja eine Vergangenheit, die ja durchaus auch negativ besetzt ist. Also Zuma ist mit Äußerungen bekannt geworden, wie ich konnte mich nicht mit AIDS anstecken, weil ich mich nach dem Geschlechtsverkehr geduscht habe.
Oder es heilt, wenn man mit Jungfrauen schläft, das hat er auch mal gesagt, glaube ich.
Und von daher hat er natürlich eine Popularität, die nicht besonders groß ist hier in Europa. Und in Südafrika lässt sie mittlerweile auch nach, weil er eben nicht das umgesetzt hat, was er in sehr populistischen Wahlkampfreden irgendwann mal angekündigt hat. Sodass sie die Menschen natürlich immer noch die großen alten Ikonen des Widerstands anhimmeln. Und das war ja auch großer Wunsch der FIFA, dass Nelson Mandela entweder beim Eröffnungsspiel oder eben beim Finale auftritt. Also das war sehr Blatter ja unglaublich wichtig. Einer der Söhne von Nelson Mandela hat sich auch an die Presse gewandt und hat gesagt, dass die FIFA unglaublichen Druck auf Nelson Mandela ausübte. Ich habe mit Freunden gesprochen, die beim Finale waren. Die haben gesagt, das war unglaublich, dass Nelson Mandela da war. Trotz alledem, finde ich, hat es so einen negativen Beigeschmack, wenn ich mir so vorstelle, wie halt dieser finanzielle Machtapparat FIFA Druck auf die Mandela-Familie ausübt und da dieser alte Mann auf einem Golffahrzeug dann ins Auto, ins Stadion reingefahren wird.
Aber trotzdem muss es da während des Moments, hat wohl das gesamte Stadion in Luft angehalten. Mhm. Als Nelson Mandela reingefahren wurde, egal ob man jetzt irgendwas mit ihm verbindet oder nicht, das muss so eine unglaubliche Stimmung in dem Moment gewesen sein.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber was ich noch viel tragischer finde, unabhängig davon, dass die FIFA Druck ausübt, dass offensichtlich ja das derzeitige politische Personal einfach nicht mithalten kann, was auch an der Geschichte liegt und an dem Moment. Aber dass man, wenn man ehrlich ist, auch einfach kritisch berichten muss. Also
ja, absolut. Aber auch ich meine, Nelson Mandela hat eine ganz spezielle Geschichte mit 27 Jahren hinter Gittern, dann rauskommen und den ehemaligen Feind eben nicht verfluchen, sondern eben die Hand reichen und dem ganzen Land immer wieder predigen, Reconciliation, also reicht euch die Hände, verzeiht. Und das war ja Mandelas größtes Werk, deshalb wird er ja auch weltweit so bewundert für das, was er da getan hat. Es ist in der Regierungszeit von Nelson Mandela nicht alles gerade gelaufen, auch beispielsweise, wenn man sich anschaut, er hat auch die AIDS-Problematik nicht wahrgenommen, hat sie negiert, hat sie beiseite geschoben und auch in der Wirtschaftspolitik ist nicht alles richtig gelaufen. Trotz alledem hat Mandela natürlich Unglaubliches geleistet und wird zu Recht bewundert und ist ja wirklich einer der wenigen Politiker, die angehimmelt, die verehrt werden. Und Nelson Mandela wird in Südafrika, verehrt.
Ach, der wird auch in Deutschland verehrt, ist mein Eindruck. Wir hören jetzt Musik und zwar ist das Scatterlings of Africa. Das ist kein Südafrikaner, ne? Oder doch?
Ist er nicht, tatsächlich nicht, aber die meisten Südafrikaner denken, Johnny Clegg wäre Südafrikaner. Der ist als Kind, also geboren in England, ist dann als Kind schon aus Südafrika gekommen und hat selber entschieden, er möchte gerne Zulu werden. Also was ja einer der Stämme ist in Südafrika. Und deswegen wird er auch als der weiße Zulu bezeichnet. Der hat tatsächlich diese Kultur unglaublich verinnerlicht, wenn man von dem ein Konzert sieht. Der spielt am 19. September übrigens in Mainz. Das ist so mitreißend. Der lebt tatsächlich diese Zulu-Kultur immer noch auf der Bühne aus. Und er sagt auch selber, sein schönster musikalischer Moment war in Deutschland, als er quasi überrascht wurde von Nelson Mandela bei einem Konzert in Frankfurt. Und das Lied jetzt, Scatterlings of Africa, sagt er selber, ist für ihn so das wichtigste Lied, was er jemals geschrieben hat.
Musik in der Redaktionskonferenz von einem britischen Zulu, Johnny Clegg. Wir sprechen in der Redaktionskonferenz heute mit Jörg und Kerstin Poppendiek, die nach Südafrika ausgewandert sind, aber eine besondere Route genommen haben, und zwar über Ägypten, den Sudan, Äthiopien, Kenia, Uganda, Tansania mit einem Abstecher nach Sansibar, Malawi, Sambia, Namibia und dann zum Schluss Südafrika. Auf eurer Reise, habt ihr dazwischendurch mal an einem besonderen Ort gedacht, hier ist es ja eigentlich auch ganz schön, warum muss es eigentlich Kapstadt sein?
Man mag jetzt vielleicht glauben, das malawische Tourismusministerium hätte mich möglicherweise bestochen. Das ist nicht der Fall. Ich möchte eine Lanze brechen für Malawi. Da, ich habe versucht, Kerstin davon zu überzeugen, vielleicht sich da niederzulassen. Malawi ist ein ganz kleines Land im Herzen des südlichen Afrikas mit einem großen See, der Malawisee, 600 Kilometer lang, 80 Kilometer breit, unglaublich freundliche Menschen. Der Werbespruch des Landes heißt The Warm Heart of Africa, das warme Herz Afrikas. Und das kann ich nur bestätigen. Die Menschen sind sehr freundlich.
Malawi ist auch eins der ärmsten Länder Afrikas.
Ist gleichzeitig auch eins der ärmsten Länder der Welt. Eigentlich auch nur bekannt aufgrund von Madonna, die ja regelmäßig da zu Gast ist und auch zwei Kinder adoptiert hat und sich aber auch vor Ort engagiert. Aber es ist eben ein fantastisches Land. Es ist, es gibt kaum, ja, keine, es ist als Tourist nicht gefährlich. Auch wenn es, die Armut grassiert, und auch die, ja, AIDS eine ganz große Problematik ist. Trotz alledem ist es, find ich, ist zu bereisen sehr einfach. Es ist sehr klein. Es wird einem sehr einfach gemacht. Es ist günstig und es ist eben, ja, in meinen Augen atemberaubend schön. Aber Kerstin hat, glaube ich, einen anderen Favoriten.
Es ist halt immer so schwierig, also weil so Länder wie Malawi, eigentlich auf der ganzen Reise gab es kein Land, wo ich sage, da würde ich nicht nochmal hinfahren. Aber ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich ein Land bereise, ob ich da leben möchte.
Ja.
Ich fahre in alle Länder gerne wieder zurück und ich mochte, wenn ich es mir so überlege, schon Namibia, weil ich auch vorher noch nie da gewesen bin, hat mich sehr beeindruckt. Schon aufgrund der deutschen Vergangenheit. Viele Menschen, die da noch Deutsch sprechen, da kriegst du auch dein Salamibrötchen in der Bäckerei und deine Schwarzwälder Kirschtorte. Aber trotzdem unglaublich beeindruckende Natur, sehr viel Einsamkeit. Also wenn man da nicht mit sich selbst im Reinen ist, glaube ich, wird es schwierig. Also schon sehr beeindruckend und ein wunderschönes Land. Aber ich bin am Ende dann doch wahrscheinlich durch meine deutsche Herkunft ein verwöhntes Gör. Ich gehe total gerne ins Kino und ich gehe unglaublich gerne zu Konzerten. Und das habe ich in so Ländern wie Malawi einfach nicht. Und von daher möchte ich jederzeit gerne da wieder hin und könnte mir auch vorstellen, ein, zwei Monate da zu leben. Aber so richtig ein Jahr und vielleicht länger war kein Land auf der Reise dabei, wo ich sage, ach Mensch, wäre schön gewesen, Kapstadt, aber dann doch nicht.
Ja. Ein anderer Favorit, den ich habe, ist Äthiopien. Wir sprachen ja vorhin schon mal ganz kurz darüber. Ich dachte
da
ja,
bin ich ja vom Tourismusministerium mit dem schönen Spruch 13 Months of Sunshine, weil der äthiopische Kalender 13 Monate kennt.
Aber es ist natürlich glatt gelogen, oder? Ich meine, Äthiopien kennt zwei Regenzeiten. Als wir da waren, hat die Regenzeit früher begonnen als vom äthiopischen Tourismusministerium geplant. Es hat irgendwie zwei Wochen lang durchgeregnet. Trotz alledem, ich dachte immer, wir Menschen lassen uns einteilen in Berg- und Seemenschen. Und ich dachte bislang immer, ich fasziniere mich ich kann mich begeistern für Länder, wo es ein Meer gibt und einen Strand. Aber das hat Äthiopien nicht und ich war einfach, ja, tatsächlich geflasht von dieser Bergwelt, vom äthiopischen Hochland. Das hat mich begeistert. Also da möchte ich nochmal hin, längere Zeit verbringen, da wandern.
Es ist auch nicht gefährlich, ne? Das ist, finde ich, ganz angenehm. Also man hat nicht das Gefühl, dass man wahnsinnig aufpassen muss.
Nee, das kommt dazu. Gerade auf dem Land sind die Menschen dann auch sehr neugierig, weil eben auch, ja, weiße Touristen dann doch recht selten sind. Dazu kommt, ich bin Kaffeeliebhaber. Äthiopien ist sowas wie die Wiege des Kaffees und es ist tatsächlich so, ich habe da den besten Kaffee getrunken, den ich je in meinem Leben getrunken habe.
Liebe Hörer, willkommen zu der Werbesendung für den äthiopischen Kaffee. Ich auch. Ich habe den allerbesten Kaffee meines ganzen Lebens da getrunken und der schmeckte nach Blumen und war natürlich süß, ohne dass sogar Zucker drin war. Und das ist unglaublich, was es da gibt. Wenn die ein bisschen schlauer wären in der Vermarktung, glaube ich, und auch auf den Markt kommen könnte, dann wäre das ein echtes, ist, glaube ich, auch ein kleines Luxusprodukt mittlerweile.
Ja, äthiopischer Kaffee in Deutschland, der zählt jetzt nicht zu den günstigsten.
Nee, das ist wohl wahr.
Aber auch das Essen finde ich in Äthiopien toll, weil das sowas Gesellschaftliches hat. Es gibt ja so Sachen wie Fondue in der Schweiz und sowas Ähnliches dann halt auch in Äthiopien. Da kriegt man so einen riesengroßen Brotfladen. Und jeder kann sich dann Soßen bestellen. Und man sitzt dann halt mit Freunden an einem großen Tisch, die Soßen und alles. Jeder isst von jedem, man isst mit den Fingern. Ich finde, es hat was unglaublich Kommunikatives und was unglaublich Freundliches, das Essen. Also es ist halt nicht nur Nahrungsaufnahme.
Und wenn man jemanden besonders mag, dann füttert man ihn mit den Händen. Und der andere muss wiederum darauf aufpassen, dass er nicht die Hand des anderen berührt, während er aus dessen Hand ist. Es ist wirklich nicht ganz leicht.
Man darf nicht Nein sagen.
Man darf nicht Nein sagen, ja. Ach, wer reist, erlebt was.
Ja, das fand ich ehrlich gesagt einiger Zeit etwas anstrengend. Aber bevor wir jetzt in so ein privates Plaudern über Äthiopien kommen, gab es denn irgendwie, Kerstin, du hast schon gesagt, es kam kein Land, wo du gedacht hast, du magst es überhaupt nicht. Aber gab es denn wirklich was, wo man gedacht hat, man hier möchte man nicht sein?
Malawi. Aber nur aufgrund einer ganz bestimmten Begebenheit. Wir hatten da eine kleine Hütte an dem See. Die Hütte tagsüber, das idyllischste und schönste, was man sich vorstellen kann. Der See, der wirklich eher wirkt wie ein Meer, weil er so riesig ist, da plätschert das Wasser. Und sobald es dunkel wird und es wird nachts, ist diese ganze Hütte spinnenverseucht. Und ich rede jetzt nicht von ein, zwei kleinen Spinnen, sondern von handtellergroßen, schwarzen Viechern.
Na, jetzt übertreibst du.
In meiner Erinnerung war es noch größer. Und da hatte ich tatsächlich, also ich bin ja da manchmal schon eine Prinzessin. Vor Spinnen habe ich einfach Angst. Aber wenn die so massiv viel da waren und überall, ich hatte das Gefühl, sobald Jörg, mein Retter, eine Spinne tot gemacht hat, habe ich mich umgedreht und da war die nächste. Also das war tatsächlich was, wo ich dachte, nee, so schön es ist, die Nächte mag ich in Malawi nicht.
Hier möchtest du nicht sein.
Nee.
Ich fand es immer dann anstrengend, wenn wenn man in Hauptstädten sich durchfragen musste oder unterwegs war auf großen Busbahnhöfen. Das ist dann nicht so, dass es da so eine Art kleinen Bahnsteig gibt und dann gibt's da ein Schild und das heißt dann, der Bus nach Nkata Bay, der fährt um 14 Uhr. Sondern es ist halt, meistens war der Busbahnhof auch gleichzeitig noch der Markt. Es ist heiß, es ist sehr, sehr voll.
Es stinkt,
die Leute kommen auf einen zu, wollen einem was verkaufen. Man selber ist aber eigentlich will man nur zu dem Busbahnsteig, den es aber nicht gibt. Und das waren dann immer Momente, man ist auch überfordert, man hat Angst, dass Taschendiebe unterwegs sind. Das sind so Momente, die ich überhaupt nicht gemocht habe. Ich war dann immer froh, wenn wir im Bus drin saßen. Dann begann aber quasi der nächste Leidensabschnitt, nämlich der in Afrika, da fährt eben der Bus nicht zu einer bestimmten Zeit ab, sondern der Bus fährt ab, wenn er voll ist und nicht, wenn ich denke, dass er voll ist, sondern wenn der Busfahrer denkt, dass er voll ist und das sind einfach dann nochmal zwei Drittel mehr als laut meiner Berechnung. Und man sitzt dann halt meistens in so Minibussen, gerne auch mal mit 30 Mitreisenden, dann eng aneinander gekuschelt. Manchmal ist dann auch so den kleinen Rucksack noch auf dem Schoß und möglicherweise lebende Hühner zu seinen Füßen, die einem die Beine zerkratzen. Fisch, Gott sei Dank, Fisch, der eingekauft wird, eine ganz interessante Transportmethode, die ich so auch zum ersten Mal gesehen habe, der wird vorne am Scheibenwischer befestigt und hängt dann, baumelt der dann draußen am Auto. Was eigentlich ganz fair ist, finde ich, wenn man schon zu 30 schwitzend im kleinen Minibus sitzt und die Hühner einem die Füße zerkratzen, dass wenigstens der Fisch draußen bleibt.
Ja. Ihr wart ja Monate unterwegs, ne? Wie war denn das? Und habt ganz, ganz viel tolle Landschaft gesehen, ganz, ganz viele Leute getroffen. Aber kann man hinterher eigentlich noch auseinanderhalten, in welchem Land man sich jetzt gerade befindet? Oder gibt es da auch so ein, dass man dann in so einen Flow kommt oder dass man jetzt das gar nicht mehr auseinanderhalten kann?
In der Soziologie heißt es ja McDonaldisierung. Und das gibt's tatsächlich in Teilen von Afrika auch. Also es gibt irgendwie eine große Supermarktkette, die gibt's dann halt ab einem bestimmten Land in jeder größeren Stadt. Also die Produkte gibt's dann auch, die gleichen und die Landschaften sind dann schon ähnlich. Von daher, wir haben irgendwie einen Reisenden aus Südafrika getroffen, der quasi, ich weiß gar nicht mehr, woher der kam.
Aus Hongkong.
Und der ist zurückgereist nach Hause und hat gemeint, irgendwann wusste er auch über gar nicht mehr, in welchem Land jetzt überhaupt ist, weil sich alles dann doch ähnelt. Und das stimmt schon, dass es in Teilen ähnlich ist. Aber man hat natürlich Besonderheiten und außergewöhnliche Sachen in jedem Land. Aber ich glaube, deswegen fand ich auch Namibia so außergewöhnlich, weil es halt wirklich anders war als viele Länder davor.
Aber ich glaube, wenn man, dass wir jetzt auch schon zu oft da waren, um wirklich noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zu sehen, weil die sind enorm. So ein Land wie Tansania und Sansibar, die Küste, da wird Suaheli gesprochen, da verlief der Sklavenhandel. Das ist was anderes als beispielsweise Malawi, was nie richtig kolonialisiert war, oder beispielsweise Sambia mit seiner Größe. Von daher, die Länder sind schon sehr, sehr unterschiedlich. Was vielen gemein ist, ist die Armut und die AIDS-Problematik. Aber landschaftlich und auch kulturell sind die natürlich schon sehr unterschiedlich.
Und musikalisch, das ist das Stichwort für den nächsten Song aus dem Sudan.
Das ist unter anderem, also es sind zwei junge Männer, die dieses Lied zusammen machen. Abdelgader Salim heißt der eine und Emmanuel Jal der andere. Emmanuel Jal ist ein ehemaliger Kindersoldat aus dem Sudan. Mittlerweile einer der erfolgreichsten Hip-Hopper, nicht nur im Sudan, sondern auch hat international eine große Karriere gemacht. Es gibt sogar schon einen Dokumentarfilm über ihn. Der engagiert sich unglaublich, um diese Kindersoldatenproblematik in die Welt zu tragen, gibt auch Unterricht und kommt an Schulen und und so. Und der hat vor kurzem auch wieder ein neues Album rausgebracht. Und dieser Song, als wir im Sudan waren, war das beim, ja, man könnte es Jugendradio des Landes nennen, das meistgewünschte Lied in diesem Sender. Und von daher ein großer Hit damals.
Die Redaktionskonferenz, war das überhaupt Musik aus dem Sudan? Ich bin gerade
ja,
verwirrt, genau, Musik aus dem Sudan mit Jörg und Kerstin Poppendiek. Ihr wohnt in Kapstadt. Aus Johannesburg habe ich gehört von Menschen, die dorthin ausgewandert sind, dass sie in Stadtvierteln wohnen, wo dann nur Weiße leben. Ist das in Kapstadt auch so?
Kann so sein, muss aber nicht sein. Tatsächlich weiß ich noch nicht so richtig, wer bei uns der Nachbar ist.
Wir kennen unsere Nachbarn, um ganz ehrlich zu sein, noch nicht so richtig.
Weil wir erst nächste Woche einziehen. Aber es ist schon so, dass in der Innenstadt von Kapstadt größtenteils Weiße wohnen.
Kapstadt ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt Südafrikas, aber vergleichsweise so am Meer, 3,5 Millionen, habe ich gerade eben nochmal nachgeguckt, glaube ich, Menschen, vergleichsweise so eine ganz, also so eine sehr touristische Stadt auch, ne? Mhm. Also ist das ein geschützterer Ort? Also, weil auch wenn wir schon gesagt haben, dass es ein Klischee ist, dass es nur um Gewalt geht und dass irgendwie man am Anfang vor der WM auch die ganze Zeit darüber gesprochen hat, wie gefährlich es sein kann, ist es ja de facto so, dass es wichtig ist, dass man guckt, wo man herläuft, dass es wichtig ist, wo man lebt, dass es Einbrüche gibt und so. Mhm. Wie nehmt ihr das in Kapstadt wahr?
Also beispielsweise, um ganz Konkretes zu machen, wir werden einziehen in eine Wohnung, die wo die Fenster vergittert sind und wo wir haben beispielsweise eine private Sicherheitsfirma. Das heißt, wenn Alarm ausgelöst wird, dann kommt eben diese private Sicherheitsfirma. Innerhalb von 2 bis 3 Minuten steht die mit bewaffneten Einsatzkräften vor unserer Tür. Das hat damit zu tun, dass man sich leider auf die Polizei in diesem Land nicht so sehr verlassen kann, dass es eben länger dauert, bis sie kommt. Und das heißt, es gibt schon eine Kriminalität, mit der in Deutschland nicht zu vergleichen ist. Allerdings ist Kapstadt kann man sich in den Vierteln, in denen sich auch die Touristen aufhalten, tagsüber ohne Probleme aufhalten. Da hat sich tatsächlich viel getan in den vergangenen Jahren. Und das da würde ich wirklich nicht zur Panik machen, neigen. Es gibt allerdings natürlich Stadtteile von Kapstadt, die dann auch weiter außerhalb der Stadt sind, die ja stärker von Armut geprägt sind, wo sich eben auch kaum Touristen aufhalten. Da ist dann die Kriminalität besonders groß. Also die Zahlen, die auch immer genannt werden, 50 Tote jeden Tag oder 50 Morde jeden Tag in Südafrika, das sind tatsächlich allerdings in Stadtvierteln, die mehrheitlich von Schwarzen bewohnt werden, wo die Not allerdings auch am größten ist. Das heißt, in den Vierteln, in denen wir uns mehrheitlich aufhalten, ist es relativ sicher. Also man kann es leider nicht so, es ist leider keine einfache Gleichung. Und man kann es nicht pauschalisieren. Das Land tut unglaublich viel, um die Kriminalität zu bekämpfen. Aber 50 Morde am Tag, das sind 50 zu viel. Und es ist allerdings auch ein großes Land und eben auch mit Südafrika ist eben auch das Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich am weitesten auseinandergeht. Das nur als Hinweis.
Kapstadt ist eine sehr internationale Stadt. Mhm. Mit was für Leuten seid ihr da umgeben?
Mit vielen, vielen Deutschen. Das ist tatsächlich so. Es gibt in Südafrika 180.000 Deutsche, 120.000 davon leben in Kapstadt. Bei uns um die Ecke ist ein deutscher Bäcker zum Beispiel. Es gibt eine unglaublich große deutsche Gemeinschaft, Gesellschaft in Kapstadt. Also ist jetzt nicht so, als ob wir quasi ein zweites Zuhause gesucht haben. Hauptsache, da sind viele Deutsche. Aber das ist einfach so. Und ansonsten gibt es natürlich viele, viele Leute aus Namibia zum Beispiel, aus Simbabwe, aus Malawi. Also Malawi zum Beispiel lassen sich auch tatsächlich Leute ausbilden, schon alleine von vornherein mit dem Wissen, ich gehe danach nach Südafrika, weil ich da eine Chance auf Arbeit habe, in meinem Land nicht. In Südafrika, gerade im Gastronomiebereich, arbeiten viele Leute aus Malawi. Davon trifft man natürlich einige.
Und habt ihr Kontakt zu schwarzen Südafrikanern?
Ja, haben wir auch.
Das war am Anfang nicht leicht, weil beispielsweise in so Metropolen wie Kapstadt was macht man als Tourist? Man geht in Restaurants, man geht in Museen, man ist mit dem Auto unterwegs, man muss tanken und das gesamte Servicepersonal ist mehrheitlich schwarz. Das ist aber eine Situation, wo man jetzt auch nicht groß ins Plaudern kommt miteinander. Man wird also mehrheitlich bedient in diesem Land, dann immer von Schwarzen. Kontakt wirklich zu schwarzen Südafrikanern haben wir erst gewonnen in Johannesburg.
Ja, Jordan Alani sagt euch was, oder?
Ja.
Die Sängerin?
Die Sängerin in Deutschland.
Mit Max Herre mal verheiratet gewesen, total erfolgreich, hat ihre Wurzeln in Johannesburg. Und wir haben ihren Cousin da durch Zufall kennengelernt. Lief über eine Freundin und der war so glücklich, uns getroffen zu haben, weil natürlich er immer all seinen Freunden erzählt, der hat eine unglaublich berühmte und erfolgreiche Cousine.
Was ihr dann schütteln konnte.
Ja, die kennt aber da natürlich keiner. Und der hat sich so gefreut, uns zu sehen, weil wir sagen konnten, ja, Jordan Alani ist echt eine große Nummer in Südafrika. Und der ist unglaublich cool, der ist arbeitet in der Werbebranche. Und so nach und nach ist es wirklich so, dass wir immer mehr Leute kennenlernen. Und für uns tatsächlich ist es völlig egal, ob die Leute weiß oder schwarz sind. Wir lernen sympathische Leute kennen und darauf freue ich mich.
Johannesburg ist ja die Wirtschaftsmetropole des Landes. Und da, da funktioniert das Zusammenarbeiten zwischen Schwarz und Weiß viel besser, kann man das so sagen? Ich glaube ja. Und dadurch, wenn man da auf Partys geht, trifft man eben Schwarze, Weiße. Das ist einfacher als in Kapstadt, wo es weniger Firmen gibt, sondern mehrheitlich Restaurants, wo eher eine Servicegesellschaft ist und man dann mehrheitlich tatsächlich von Schwarzen lediglich bedient wird. Man begegnet sich da selten auf Augenhöhe. Vielleicht wird sich das aber noch ändern.
Ich wünsche euch ganz viele tolle Kontakte. Wir müssen Schluss machen. Es ist zwar viel zu kurz. Wir müssen dann bald weiterreden. Vielleicht ja, wenn ihr in Kapstadt seid. Und jetzt kommt der letzte Titel, Cruising Through. Das war die Redaktionskonferenz. Und jetzt geht die Musik los. Alles viel zu kurz.